Feger. Herzlich willkommen zum Herrengedeck auf Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Three choices. One bullet. One trigger. Guess who gets the bullet? One leader. A thousand slates. For every throne there's a thousand drapes.
Head, chest, foot, Fragen, Propagandi im Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik bei Radio Free FM. Einen schönen guten Abend wünscht Andreas Kullig. Mein heutiger Interviewpartner, der hätte sich bei der Auswahl Head, Chest, Foot vermutlich für den Kopf entschieden. Heute Abend im Herrengedeck nämlich Karl-Heinz, genannt er Riedle. Wenngleich Kalle Riedle natürlich keine scharfe Munition benutzt hat. Denn das Einzige, was er geschossen hat, waren Tore, davon allerdings reichlich, nämlich 72 Stück in 207 Bundesligaspielen, 30 bei 84 Einsätzen in der Serie A und 11 Tore in 59 Spielen in der Premier League in England. Nicht zu vergessen, seine 24 Tore in der deutschen Nationalelf. Karl-Heinz Riedle kam am 16. September 1965 in Weiler im Allgäu zur Welt. Als Jugendlicher lernte er das Fußballspielen beim TSV Ellhofen und beim SV Weiler. 1983 wechselte der 17-Jährige in die Bayernliga zum heutigen Bundesligisten FC Augsburg. 3 Jahre später war Blau-Weiß 90 Berlin seine erste Bundesliga-Station. Die Blau-Weißen waren damals noch nicht Konkurs und gerade in die erste Liga aufgestiegen. Kalle Riedle kam in jeder der 34 Partien zum Einsatz. Seine 10 Saisontore bedeuteten zwar den Gewinn der internen Torjägerkanone, konnten die Berliner aber nicht vor dem Abstieg retten. Als Tabellenletzter musste Blau-Weiß nach nur einer Spielzeit den Gang zurück in Liga 2 antreten. Riedle aber blieb nach seiner tollen Premierensaison erstklassig. Er schloss sich Werder Bremen an und feierte mit den Hansestädtern seinen ersten großen Erfolg, wurde 1988 gleich deutscher Meister. Von Bremen ging es über Rom nach Dortmund, wo Riedle maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft und vor allem der Champions League beteiligt war. Zum Abschluss seiner Karriere zog es Riedle noch einmal ins Ausland, diesmal nach England. 4 Jahre spielte er auf der Insel, war für den FC Liverpool und den FC Fulham aktiv, wo er 2001 seine Karriere beendete. Auch in der Nationalelf lief es für Kalle Riedle gut. 1990 wurde er in Italien Weltmeister. In die Fußstapfen des Stürmers Kalle Riedle könnte irgendwann sein Sohn Alessandro treten, der ebenfalls Fußballprofi ist und zu Beginn dieser Spielzeit in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich zurückkehrte, nachdem er zuvor 2 Jahre lang beim VfB Stuttgart unter Vertrag stand. Anders als bei vielen ehemaligen und sehr erfolgreichen Fußballern ist es um Kalle Riedle nach seiner Karriere eher ruhig geworden. In Oberstaufen im Allgäu betreibt der 45-Jährige seit vielen Jahren schon ein Fußballcamp für Kinder und ein 4-Sterne-Hotel. Gleich im Interview im Herrengedeck, Karl-Heinz Riedle.
In the house, in the place to be, yummy now. Murderation, spying, wicked and wild as our side.
Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf der 102,6. Und zwar mit No Sports, The Winner und davor Dear and the Headlights, Talk About. Ja, unterhalten möchte ich mich jetzt mit meinem heutigen Interviewgast, dem deutschen Meister, Champions-League-Sieger und Weltmeister Karl-Heinz Riedle, den ich jetzt am Telefon habe. Ich freue mich, dass Sie Zeit für mich haben. Schönen guten Abend, Herr Riedle.
Guten Abend.
Ja, Sie sind 1983 vom FC Augsburg aus der Bayernliga zu Blau-Weiß 90 in die Bundesliga gewechselt. Wie groß war denn dieser Sprung für einen jungen Spieler damals?
Ja, also sag jetzt mal, am Anfang, wo ich unterschrieben habe in Berlin, hatte ich eigentlich gedacht, das ist ein Riesensprung von der Bayernliga damals, aber es hat sich dann eigentlich herausgestellt, dass wahrscheinlich im Endeffekt der Sprung gar nicht so groß war. Ich habe mich dann relativ schnell in den Vorbereitungsspielen gegen, sagen wir, etablierte Spieler dann auch durchsetzen können und mir da dann irgendwann, so glaube ich, nach dem dritten, vierten Spiel dann meinen Stammplatz da erobert habe. Und also von dem her gesehen ging es eigentlich relativ schnell.
Die Statistik spricht da ja auch für Sie. Sie haben 10 Tore in 34 Spielen gleich geschossen. Blau-Weiß ist leider wieder abgestiegen, aber Sie haben Werder Bremens Interesse geweckt und sind dann für 3 Jahre nach Bremen gegangen. Wie wichtig war denn diese Station für Ihre Entwicklung auch im internationalen Fußball?
Ja, das war sicherlich der Meilenstein auch bei mir in der Karriere. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, mit Otto Rehhagel einen Trainer zu bekommen, der auch meine Stärken sowie natürlich auch meine Schwächen gleich von Anfang an auch erkannt hat und mich da auch geformt hat und immer weiterentwickelt hat. Und deshalb war das sicher der wichtigste Schritt überhaupt in meiner Karriere, damals in Bremen zu unterschreiben. Ich hatte eigentlich ein paar andere ganz gute Angebote, die finanziell wesentlich besser waren, habe ich aber Gott sei Dank für so einen Rehhagel damals entschieden. Aus dem Bauch raus eigentlich mehr oder weniger.
Die Entscheidung war ja bestimmt auch richtig, denn Sie sind sogar deutscher Meister geworden 1988. Was verbinden Sie denn sonst noch mit Ihrer Zeit in Bremen?
Ja, das war natürlich eine Riesenüberraschung, weil wir sind eigentlich jetzt nicht unbedingt mit den Ambitionen gestartet, nach der ganzen Ära Rudi Völler und Michael Kutzop und so weiter, dass wir Meister werden können. Also wir haben eine relativ junge Truppe gehabt mit Werder Bremen und es war eigentlich so gedacht, dass das in 1, 2, 3 Jahren dann wieder nach oben gehen sollte. Aber dass dann so schnell ging, war natürlich für alle überraschend, war aber natürlich auch für mich schon ein Riesenhighlight, weil auch durch wenn man die Station Bremen, ich dann auch gleich zum Nationalspieler geworden bin und eben halt so auch aufmerksam auf damals auf Beckenbauer geworden bin.
1990 haben Sie sich ja dann entschieden, ins Ausland zu gehen und bei Lazio Rom unterschrieben und 13 Millionen Mark Ablöse hat Lazio bezahlt, wenn ich das richtig weiß. Das war bis dahin die höchste, die überhaupt mal für einen deutschen Spieler hingelegt wurde. Wie war es denn in der damals als stärkste Liga bekannte Serie A zu spielen?
Ja, das war natürlich toll. Es waren ja schon ein paar Spieler unten. Klinsmann, Völler, glaube ich, und Breme haben schon unten gespielt und Hansi Müller. Und die haben mir natürlich schon mal erzählt, wo ich dann, unterhält sich natürlich so im Kreise von der Nationalmannschaft auch darüber. Und die haben ja eigentlich alle vorgeschwärmt. Und deshalb habe ich mich da auch, musste ja auch nicht lange überlegen. Wie Sie schon sagten, Italien war die mit Abstand beste Liga zu dem Zeitpunkt. Und das war für jeden Spieler das Größte, da mal hinzuwechseln. Und ja, es war auch für mich dann so. Ich habe natürlich das Angebot dann gern angenommen und es waren auch mit die schönsten Jahre überhaupt.
Ja, so richtig Silberware gewonnen haben Sie aber erst nach Ihrer Rückkehr in die Bundesliga mit Borussia Dortmund. Ich lese gerade mal schnell vor. Sie waren Deutscher Meister 95-96, 95 auch Supercup-Sieger, 1997 die Highlights Champions League und Weltpokalsieg. Und Sie haben 2 Tore im Champions League-Finale auch beigesteuert bei diesem unvergessenen 3-1-Sieg gegen Juventus Turin. War das Ihr Karriere-Highlight im Vereinstrikot?
Ja, das auf jeden Fall. Natürlich war auch der Schritt dann zurück in die Bundesliga, der hatte eigentlich nur einen Grund, weil der Bertie Vogts wollte damals alle Nationalspieler, die für die WM 94 eigentlich für die Stammposition in Frage kamen, im eigenen Land haben, dass er sie immer wieder sieht. Und deshalb habe ich hatte damals einen 6-Jahres-Vertrag bei Lazio und den habe ich dann aufgelöst und bin Gott sei Dank im Endeffekt dann nach Dortmund gegangen. Das war die mit Abstand erfolgreichste Zeit auch in meiner Karriere. Das war nochmal so das i-Tüpfchen mit der Champions League und klar, das waren die schönsten Jahre im Fußball überhaupt dann.
Ja, wir unterhalten uns gleich weiter über Ihre Laufbahn. Jetzt gibt's erstmal Musik und die führt uns genau wie Sie damals nach Italien. Hier sind Yesaya mit Rome und Beirut, Postcards from Italy.
We have
Herrengedeck Fußballkultur mit Musik und mit meinem heutigen Telefongast Karl-Heinz Riedle. Herr Riedle,
Sie haben die Nationalmannschaft angesprochen, da waren Sie auch sehr erfolgreich, haben in 42 Länderspielen 24 Tore erzielt und sind 1990 in Italien Weltmeister geworden. Jetzt träumt da ja bestimmt jeder Fußballer davon. Ist da auch für Sie ein Traum in Erfüllung gegangen und welche Erinnerungen haben Sie daran heute?
Also an die WM war ja so, dass ich, da war ich ein relativ junger Spieler, ich bin ja gerade, glaube ich, ein Jahr dann oder eineinhalb Jahre mitkommen von Werder Bremen und da waren natürlich Etablierte wie der Rudi Völler und Jürgen Klinsmann, die waren schon noch vor mir zu dem Zeitpunkt auch. Und, aber für mich war es natürlich überhaupt schon mal eine Wahnsinnsehre, überhaupt in der Nationalmannschaft zu spielen und dann bei einer WM dabei zu sein, das ist natürlich schon grandios. Und dass man dann noch gewinnt, das hat alles übertroffen und das war natürlich auch ein Kindheitstraum von mir, obwohl ich nicht mal an sowas annähernd geträumt habe, als Kind irgendwann mal Weltmeister zu werden. Und die Karriere in der Nationalmannschaft war dann, ging ja noch weiter in Amerika, allerdings war die WM nicht ganz so schön. Da hat man, da sind wir auch relativ früh, ich glaube im Viertelfinale rausgeflogen damals und das, ja, die ganze WM konnte man nicht vergleichen mit Italien.
Das Ausland hat Sie aber irgendwie nie losgelassen, denn Sie sind zum Abschluss Ihrer Karriere nochmal ins Ausland, diesmal nach England und zum FC Liverpool, der hat Sie für 2 Jahre unter Vertrag genommen. Haben Sie sich damit vielleicht auch einen Traum erfüllt? Denn, also ich denke jetzt mal aus meiner Sicht, einmal beim FC Liverpool spielen, das ist ja schon fantastisch.
Ja, das muss man eigentlich. Nee, ich hatte, natürlich war Liverpool das so zu dieser ganz legendären Zeit mit Kenny Dalglish und Ian Rush und so weiter, hatte ich natürlich als kleines Kind auch immer wieder verfolgt und es war, damals war Manchester United ja gar nicht so bekannt wie jetzt Liverpool und es war natürlich für jeden, Liverpool war irgendwo ganz oben als Fußballer, als Club auch kann und gut, ich weiß nicht, es war damals genau auch der richtige Zeitpunkt, weil in Dortmund haben wir eigentlich alles erreicht gehabt, was zum Erreichen ist. Da wäre es relativ schwer worden, wahrscheinlich die nächsten Jahre auf dem Level das auch zu halten. Und da gab es dann auch einen Umbruch mit einem neuen Trainer und so weiter und so weiter. Und ich hatte die Gelegenheit eben ein super Angebot aus England und dann habe ich das auch gern gemacht. Meine Frau war zwar am Anfang ein bisschen dagegen, sie wollte nochmal wechseln, aber im Endeffekt war es auch da die richtige Entscheidung. Das waren normal traumhaft schöne 2 Jahre oder 4 Jahre eigentlich auch London, wo ich am Schluss meiner Karriere gespielt habe, war nochmal toll.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind dann zum FC Fulham noch am Ende Ihrer Karriere, waren da, wenn ich richtig weiß, auch Spielertrainer kurzzeitig und sind am Ende der Saison 2000 und 2001 aufgestiegen. Welchen Anteil hatten Sie denn da als Spielertrainer?
Ja gut, also der Spielertrainer Riedle, der war jetzt nur für 3 Monate, das war ja das Jahr davor, wo sie unseren ersten Trainer dann entlassen haben, haben sie mich eben gefragt, ob ich das interimsweise für 2-3 Monate machen würde und ich hatte ja noch einen Vertrag für das nächste Jahr als Spieler und den wollte ich eigentlich auch erfüllen und dann habe ich halt ausgeholfen da für die kurze Zeit. Und aber im nächsten Jahr hatten wir eigentlich eine tolle junge Truppe dann auch schon beieinander und da war ich eigentlich so dann, das war natürlich auch mein Anteil, wie der Anteil von vielen anderen auch da war.
Jetzt haben Sie ja das Glück gehabt, für Dortmund und für Liverpool zu spielen, haben wir ja schon angesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, wo ist denn die Stimmung besser, jetzt im berühmten Westfalenstadion oder an der berühmten Anfield Road?
Das kann man so schlecht sagen. Ich meine, Dortmund, wer einmal in dem Stadion war, der weiß, dass wahrscheinlich in Deutschland von der Stimmung her nicht viel drüber geht. Und allein die Südkurve, die macht schon Lärm für 2 Stadien zusammen. Und das war schon immer was Besonderes da oder vor dieser Wand eigentlich zu spielen. England ist dann, also zum Beispiel Liverpool ist ja auch, muss man nochmal unterscheiden, in England grundsätzlich ist in jedem Stadion eigentlich eine super Atmosphäre, aber der FC Liverpool ist halt so mit Tradition behaftet und das ist so eine Kultur eigentlich, dass das eigentlich auch nochmal was ganz Spezielles ist, da an der Anfield Road zum Spielen. Und es war auch für mich, also wenn man das vergleicht, das ist ein anderes Publikum, die singen teilweise, die haben auch ganz anderes Verständnis beim Fußball wie bei uns jetzt vielleicht. Aber es sind beide, waren natürlich, oder wie Sie schon sagten, eigentlich das Glück, bei 2 solchen Vereinen mit so einem Publikum spielen zu können.
Also war beides einfach toll.
Ja, war beides ein Traum, ja klar.
2002 haben Sie ein Comeback-Versuch beim von Uwe Wegmann trainierten FC Vaduz versucht. Wie ernst war es Ihnen denn damit?
Also ich glaube, das hat irgendeiner mal geschrieben, aber das war sicher kein Comeback-Versuch. Ich wüsste nicht, warum ich noch ein Comeback gemacht hätte. Nee, das war ganz anders. Wir sind damals in die Schweiz gezogen und ich habe dann an Uwe gefragt, eben weil ich musste ein bisschen abtrainieren auch. Ich habe, sagen wir mal, 20 Jahre auf irgendeinem Niveau gespielt und dann hat er gesagt, ja, kannst du bei uns ein bisschen mittrainieren, dann kannst du da so einigem ab und zu mal so ein bisschen mitmachen im Training und so. Und das habe ich dann gemacht. Aber ich hatte nie irgendwelche Ambitionen, dass ich da nochmal spiele.
Ja, beim FC Fulham und beim FC Liverpool haben sie auf jeden Fall gespielt. Und bevor wir gleich weitersprechen, widmen wir uns musikalisch erstmal den Städten dieser beiden Vereine. Zuletzt gehört zwei Bands aus Liverpool, Echo and the Bunnymen mit Going Up und die Wombats Backfire at the Disco. Davor waren das die Smith mit London in der Live-Version. In Liverpool und in London war mein heutiger Interviewpartner Kalle Riedle unter anderem unterwegs, davor auch in Augsburg, Berlin, Bremen, Rom und Dortmund. Herr Riedle, in Ihrer erfolgreichen Karriere haben Sie jetzt bei den großen Vereinen dann auch mit vielen weltberühmten Kickern zusammengespielt. Zum Beispiel Wynton Rufer oder Giuseppe Signori, Michael Owen, Andy Möller, Robbie Fowler. Wer hat Sie denn davon am meisten beeindruckt?
Ja, ich sage es mal, von all den ganz Großen war sicherlich Paul Gascoigne bei Lazio Rom der Spieler mit Abstand mit dem größten Potenzial eigentlich auch. Und als ganze Figur war es schon ein Traum, mit ihm mal zusammenzuspielen. Er war zwar sonst ein wilder Hund, aber als Spieler war er genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, Beppe Signori war auch ein klasse Spieler. Ihm habe ich auch seit mal zu dieser Zeit viel zu verdanken. Er war eigentlich der Vorbereiter schlechthin. Ruben Sosa war noch einer. Dann, ja, Andi Möller, okay, der hat jetzt nicht unmittelbar mit mir vorne drin gespielt, aber Andi war sicher auch ein sehr guter Spieler. Und sonst in England würde ich sagen, ja, Michael Owen, der war so ein junger Spieler damals mit 17 Jahren, hat man aber auch schon erkannt, was er für ein Riesenpotenzial hat. Aber wer natürlich auch überragend war, war der Robbie Fowler.
Beide ja auch heute noch aktiv. Und mit Paul Gascoigne, Sie haben es gerade angesprochen, standen Sie bei Lazio Rom unter Vertrag. Hat er da eigentlich auch seinen Ruf als Spaßvogel dann außerhalb vom Platz verfolgt?
Definitiv, ja. Da könnt ihr eigentlich ein Buch drüber schreiben. Also er war schon wirklich eine außerordentliche Figur in allen Belangen, um so mal zu stehen zu lassen.
Okay, Herr Riedle, Sie sind 1,79 groß und wegen Ihrer großen Sprungkraft hat man Sie gerne eher Riedle gerufen. Haben Sie das immer als Kompliment betrachtet oder hat es irgendwann dann einfach auch mal genervt?
So oft ist es eigentlich gar nicht vorkommen. Also das waren ab und zu auch so Plakaten, das habe ich mitgekriegt, so im Stadion drin. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt als eher Riedle angesprochen worden. Also ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, ganz ehrlich gesagt. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätte es mich sicher nicht gestört.
Ja, Herr Riedle, wir Fans, wir haben das dann wohl doch eher wahrgenommen als Sie. Und deswegen machen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik für Kalle eher Riedle.
Ha
Air mit Clouds und Rooksop Happy Up Here. Beide für meinen Interviewpartner im Herrengedeck heute Abend, nämlich Kalle, genannt Air Riedle. Einen Interviewblock haben wir noch, Herr Riedle.
Lassen Sie uns mal noch einen Blick auf Ihre Zeit nach der aktiven Karriere werfen. Sie waren Sportchef beim Schweizer Erstligisten Grasshoppers Zürich bis 2006. Warum sind Sie denn dem Profifußball nicht weiterhin in irgendeiner Funktion erhalten geblieben?
Gut, ich war nicht Sportchef. Ich war damals, das war so eine ganz schwere Zeit bei Grasshoppers. Dann hat mich der Verwaltungsrat damals gefragt, ob ich nicht mitmachen würde. Ich war eigentlich mehr oder weniger Mitglied im Verwaltungsrat und habe mich dann aus finanziellen Gründen, weil die kein Geld gehabt haben, eigentlich um den ganzen Transfersektor und alles, ja eigentlich die Aufgabe von einem Sportchef für den Verein erledigt. Aber mich hat es jetzt nicht so gereizt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind viele Sachen auch gewesen, wo ich gesagt habe, also das ist nicht unbedingt das, was ich mal mein Leben lang machen will. Und ja, als Trainer wollte ich nicht unbedingt einsteigen, das war jetzt auch nicht meine Motivation. Ich mache es gern mit Kindern, ich habe ja auch, wie gesagt, hier im Allgäu eine Fußballschule und das macht mir auch Spaß mit Kids, aber jetzt, es war so eigentlich auch hauptsächlich meine Frau und ich, wir wollten, wo ich dann aufgehört habe nach 20 Jahren Karriere und jedes Mal, glaube ich, 12 oder 13 Umzügen, war dann irgendwo so ein Punkt erreicht, wo sie gesagt haben, wir wollen uns mal setteln und die Kinder auch irgendwo auf eine vernünftige Schule bringen. Und wenn ich dann als Trainer arbeite, dann können Sie sich vorstellen, dann ist mal ein Jahr da, rausfliegen und so weiter. Also das wollte ich dann auch nochmal.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben dann was anderes gemacht, eben mit Kindern, dieses Fußballcamp im Oberstaufen im Allgäu. Und das Camp besteht dieses Jahr auch bereits schon seit 15 Jahren. Was war denn der Grund, solchen Camp ins Leben zu rufen?
Gut, der Grund war natürlich auch das, dass ich ein bisschen was zurückgeben wollte, auch von dem, was ich mal in meiner Karriere erfahren durfte. Also so Fußballcamps gab es zu meiner Zeit leider noch nicht, aber ich hatte damals die Idee mit meinem Partner, meinem Joachim Zwerger, der eigentlich auch mein Trainer damals war, und haben wir gesagt, ja okay, das wäre eigentlich was wir hier im Allgäu installieren könnten, Fußballschule, und so ist eigentlich damals auch die Idee entstanden, und ja, die ist dann gewachsen über die ganzen Jahre. Und wie Sie schon sagten, besteht jetzt seit 15 Jahren. Wir haben, glaube ich, immer in den Ferienzeiten bei uns so zwischen 15 und 18 oder 20 Termine, wo dann Kinder zu uns dann ja eine Woche kommen aus ganz Deutschland oder auch viele aus der Schweiz noch.
Sind Sie selbst da auch im Camp vor Ort und leiten vielleicht sogar mal ein Training?
Ja, klar, ich bin bei jedem von diesen Campwochen bin ich auf jeden Fall da. Wir machen dann auch mit den Kindern immer eine Woche Training, und da ist ein Trainerteam da, wo sich um die Kinder kümmert, und ich bin dann, wie gesagt, einen Tag auch immer komplett da, wo wir dann eine Autogrammstunde und dieses ganze Sachen und Trainings und so weiter machen.
Ist das Camp dann eigentlich nur für Kinder da, oder wird es auch mal von anderer Seite, zum Beispiel von Fußballclubs, in der Vorbereitung genutzt?
Also wir haben ja, das muss man ja unterscheiden, das eine ist ja ein Fußballcamp, das ist ein eigenes Haus, wo ich in der Nähe gebaut habe. Das gehört also so 80 Meter oder 50 Meter vom Hotel weg. Und dann gibt es noch ein Vier-Sterne-Hotel. Und das wiederum ist eigentlich dafür da, wenn jetzt Fußballmannschaften bei uns Trainingslager machen, wie Hertha BSC oder wir hatten auch schon 1860 München da und ein paar andere aus Deutschland und aus dem Ausland. Aber grundsätzlich ist eigentlich so, dass es ein Vier-Sterne-Haus ist, wo theoretisch, und nicht theoretisch, sondern in der Praxis eigentlich die Eltern der Camp-Kinder dann dabei sind, sich da eine schöne Woche Urlaub machen, und auf der anderen Seite die Kinder rund um die betreut sind eigentlich.
Jetzt habe ich gesehen, dass Sie nebenher auch noch im Sportmanagement tätig sind und da Mitinhaber und Mitbegründer einer Schweizer Firma sind. Welchen Service bieten Sie denn da an?
Ja, das ist die Toaster AG, die hatten wir auch mit dem Geschäftspartner Steffen Greiner vor 3-4 Jahren, glaube ich, ist schon her, mal gegründet. Ja, wir hatten ursprünglich auch die Vermarktung mit Spielern mal in Angriff nehmen wollen, aber es hat sich jetzt ein bisschen zerschlagen, weil ich wieder in Deutschland bin. Wir haben dann zu Großereignissen wie WM und EM also größere Firmen-Events gemacht in tollen Locations da in Zürich. Das war eigentlich so der Punkt, dass wir das jetzt auch ausweiten wollen auf den deutschen Markt, und das sind wir jetzt gerade an der Planung für das nächste Ereignis, also für die Euro im nächsten Jahr und dann die WM in Brasilien.
Das heißt, bei all dem, was Sie tun, ist die Chance gering, dass wir Sie nochmal in der Tätigkeit von einem Profiverein sehen. Sehe ich das richtig?
Ja, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren, ganz ehrlich. Jetzt nochmal ich bin jetzt aus der Uhr, du wirst 46, und ich glaube, jetzt ins Trainergeschäft einzusteigen wäre etwas schwierig. Vielleicht im Management, wenn irgendwann mal eine Chance käme, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Aber jetzt im Moment glaube ich nicht.
Herr Riedle, was mich zum Abschluss interessiert, spielen Sie manchmal selbst eigentlich noch richtig Fußball?
Jein, also ich habe vor kurzem auch mal wieder mit dem Borussia Dortmund Traditionsmannschaft mal ein Spiel mitgemacht, aber es wird immer schwieriger, weil ich auch noch mal im Training bin und wenn die Jungen dann überlaufen, dann wird es etwas zäh und es macht dann auch nicht mehr ganz so viel Spaß. Also das hält sich in Grenzen.
Ja, Herr Riedle, dann bleibt mir noch Dankeschön zu sagen. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass Sie Zeit für mich hatten heute Abend und ich schicke Ihnen schöne Grüße ins Allgäu. Dankeschön.
Okay, vielen Dank. Gleichfalls.
Ja, und schöne Grüße, die schicke ich natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer. Das war eine Stunde Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik, mit dem fantastischen Karl-Heinz Riedle im Interview. Am Mikrofon und verantwortlich für Redaktion und Musik war Andreas Kulig. Kontakt zur Sendung gerne über Facebook oder über herrengedeck@freefm.de. Bleibt mir noch Ade zu sagen und zwei schöne Wochen zu wünschen. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder. Verabschieden möchte ich den Kopfballspieler Karl-Heinz Riedle mit Musik für den Kopf, nämlich Hybrid Hill, Heads Up und die Ting Tings, Keep Your Head. Bis dann.
Take it from me, even though you can see it. That kind of love, it just isn't for me. Because I know for all the times that I felt it, all those times were real in the moment.